Ja, ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich über geistliche Übungen nachgedacht habe, dann ist das Abendmahl mir so ziemlich erstmal gar nicht eingefallen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Wir sind ja in dieser Reihe geistliche Übungen bei Jesus ruhen, wie Jesus werden, wie Jesus leben. Und das Abendmahl ist da doch vielleicht eine besondere geistliche Übung. Aber ich habe da mal drüber nachgedacht und gedacht, ja, eigentlich ist tatsächlich das Abendmahl eine besondere geistliche Übung, weil sie wie die Taufe zu den sogenannten Sakramenten, das heißt Heilszeichen Gottes, gehört und weniger mit unserem Tun zu tun hat. Es hat auch ein bisschen was mit unserem Tun zu tun, aber weniger und viel mehr mit dem Empfangen. Und meistens denken wir ja bei geistlichen Übungen vielleicht auch fälschlicherweise an das, was wir dabei zu tun haben und weniger an das, was diese geistlichen Übungen eigentlich mit uns machen, beziehungsweise was Gott durch die geistlichen Übungen in uns bewirkt. Und beim Abendmahl ist das, glaube ich, besonders sichtbar und deutlich, dass hier etwas ist, das wir zuallererst empfangen und nicht etwas, das wir tun. Und deswegen dürft ihr euch ganz entspannt schon mal zurücklehnen und zuhören, was Gottes Geist und Gottes Wort heute zu uns zu sagen haben in dieser geistlichen Übung des Abendmahls. Und Fabian hat es ja schon gesagt, wir wollen am Ende der Predigt auch gemeinsam das Abendmahl feiern. Und ich hoffe, dass wir es dann mit einer besonderen Freude und auch Überzeugung dann gemeinsam feiern können. Jesus selbst, er führt dieses Zeichen ein. Und zwar, als er zum allerletzten Mal vor seinem Leiden und Sterben mit seinen Jüngern das Passa feiert. Und was das Passa ist und wie das Ganze ins Leben gerufen worden ist, habt ihr ja in der Textlesung schon gehört. Da gibt es eigentlich eine längere Geschichte zu, aber die wollte ich euch heute im Vorprogramm jetzt nicht zumuten. Also letztlich ist das wirklich eine ganz grandiose Geschichte von Gottes Heilshandeln mit seinem Volk Israel, dass er wirklich übernatürliche Weise befreit aus der Sklaverei in Ägypten und sie zu einem neuen Volk formt, zusammensetzt und sie in Bewegung setzt zu einem neuen Leben mit Gott als Volk Gottes, nämlich im gelobten Land Israel. Und ja, ich muss dazu sagen, das hat leider ein bisschen länger gedauert, als wahrscheinlich Israel sich das vorgestellt hat, aber am Ende sind tatsächlich die Leute auch in Israel angekommen, die Gott vertraut haben und die konnten dann die Früchte dieses Landes ernten und sehen. Und das Abendmahl tatsächlich führt Jesus halt in diesem Setting des Erinnerns. Jedes Jahr trafen sich die Juden, wenn es ging, in Jerusalem, direkt vor Ort, haben gemeinsam dieses Ritual vollzogen. Und ja, das war ein bisschen blutiger als das, was wir heute beim Abendmahl machen mit ein bisschen Traubensaft und Brot. Dort gab es echte Tiere, die wirklich geschlachtet wurden. Und ihr könnt euch vorstellen, dass da die Symbolik vielleicht nochmal ein bisschen anschaulicher war und vielleicht auch einprägsamer. Aber Jesus ergreift das auf, diese Feierlichkeiten und setzt dort ein neues Zeichen für alle, die ihm nachfolgen wollen, für seine Jünger. Und zwar eine geistliche Übung, die die Jünger damals und uns heute auch in die Gegenwart Gottes führt, die uns miteinander verbindet und die uns auch wieder erinnert und darauf aufmerksam macht, dass Gott wirklich gute Absichten für unser Leben hat und dass wir das wieder in den Blick bekommen. Und es gibt natürlich nicht den Text zum Abendmahl, obwohl es einen Text gibt aus dem ersten Korintherbrief, den wir eigentlich immer zu den Einsetzungsworten zählen, ne, wo der Apostel Paulus das an die Korinther sehr schön knackig auf den Punkt zusammenfasst. Und wir werden das heute auch vor dem Abendmahl direkt nochmal lesen. Aber es gibt natürlich mehrere Stellen. Also zum Beispiel in den Evangelien, es gibt ja vier Evangelien. In drei von ihnen wird das Abendmahl ausführlich beschrieben. Es gibt verschiedene Perspektiven auf dieses Ereignis. Und dann gibt es natürlich verschiedene Hinweise auch in den Briefen, insbesondere dann natürlich der Text von Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, von Vers 23. Aber wenn man den Korintherbrief komplett liest, dann fällt einem auf, dass es da auch schon vorher etwas zum Abendmahl gibt. Auch diese Stellen werden wir uns angucken. Und schon sehr früh haben die Christen scheinbar so eine Tradition entwickelt, die sie auch in Worte, in eine Liturgie, ja, in einen Gottesdienst gepackt haben. Und Paulus, er berichtet uns davon und gibt uns damit auch eine gewisse Schablone, wie wir auch heute das Abendmahl feiern. Und in Apostelgeschichte, dort wird auch immer wieder berichtet, wie die Jünger verschiedene Formen von Tischgemeinschaft pflegen, aber auch eben das Abendmahl zusammen feiern. Und jetzt habe ich mich entschieden, dass wir uns heute vor allen Dingen den Text aus dem Lukas-Evangelium anschauen wollen. Und auch den haben wir hier als Einsetzungsworte schon mal gelesen. Und heute schauen wir uns mal den etwas größeren Zusammenhang an. Also wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr gerne aufschlagen. Lukas Kapitel 22, ich lese von Vers 7 bis Vers 20. Ihr dürft es aber auch gerne hier auf dem Screen einfach mitverfolgen. Das ist die Luther-Übersetzung. Es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passahlamm opfern musste. Na, warum und so weiter, das haben wir alles jetzt gerade in der Textlesung gehört. Und er, also Jesus, sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet uns das Passahlamm, damit wir es essen. Sie aber fragten ihn, wo willst du, dass wir es bereiten? Er sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr hineinkommt in die Stadt, gemeint ist Jerusalem, wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Wasserkrug, folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht, und sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist die Herberge, in der ich das Passahlamm essen kann mit meinen Jüngern? Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Wunder ist, dass Jesus voraussagt oder ob da schon irgendwelche Absprachen gelaufen sind. Auf jeden Fall Vers 12, und er wird euch einen großen Saal zeigen, schön ausgelegt, dort bereitet das Mahl. Sie gingen hin und fanden es, wie er Jesus ihnen das gesagt hatte, und bereiteten das Passahlamm zu. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt ihn, und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Nun, ich hatte ja schon gesagt, wir werden heute keine klassische Auslegungspredigt zu diesem Text haben, da gäbe es viel zu sagen. Ich möchte mich fokussieren auf drei Perspektiven, die das Abendmahl beleuchten. Und ja, ich bin mir sicher, das sind nicht alle Perspektiven, die man zum Abendmahl haben kann. Ich versuche mich quasi auf die Wesentlichen zu beschränken und das herauszuarbeiten. Und vielleicht ist das auch eine spannende Entdeckungsreise für euch nochmal für die nächste Woche, sich auch nochmal mit den Passagen auseinanderzusetzen und vielleicht noch den ein oder anderen Aspekt, der euch hier beim schnellen drüber weghuschen nochmal aufgefallen ist, wo ihr sagt, das möchte ich nochmal genauer untersuchen. Also eine herzliche Einladung, das auch nochmal zu reflektieren. Zuallererst ist das Abendmahl, wenig überraschend vielleicht für jeden, der hier schon regelmäßig in den Gottesdienst ist, der weiß, am ersten Sonntag im Monat normalerweise feiern wir hier gemeinsam das Abendmahl. Die allererste Funktion des Abendmahls ist das Gedächtnis, die Erinnerung an das, was Jesus für uns getan hat. So wie das Passahmahl an die Befreiung Israels aus Ägypten erinnert hat, damit sie ein neues Leben für Israel als Volk Gottes beginnen können, so führt Jesus das Passa, während dieser Passafeier das Abendmahl ein, eine neue Tradition für seine Jünger. Und in Vers 19 und 20, wir haben es gerade nochmal gelesen, dort heißt es, und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und der erste Punkt, den ich hier betonen möchte, ist, das tut zu meinem Gedächtnis. Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl, aber das Interessante ist, dass Jesus hier quasi einen Befehl ausspricht an seine Jünger. So wie Mose oder Gott damals dem Mose diesen Befehl gegeben hat und gesagt hat, Wer zu meinem Bundesvolk Israel dazugehören möchte, der feiert nach diesen Regeln das Passafest. Und so kommt Jesus und setzt mitten in diese Passafeierlichkeiten hinein ein neues Ritual, ein neues Symbol und er sagt, das tut zu meinem Gedächtnis. Das Abendmahl ist für Jünger Jesu keine Option, wo man sagt, naja, wenn wir lustig sind, dann machen wir es, wenn wir nicht lustig sind, dann lassen wir es bleiben, sondern Jesus sagt, das tut ihr zu meinem Gedächtnis. Es ist ein Befehl Jesu. Und die Frage ist natürlich, woran gedenken wir beim Abendmahl? Und auch da erzähle ich euch wahrscheinlich, den allermeisten hier nichts Neues, wir denken natürlich zuallererst an Jesus, an das, was Jesus getan hat, wer er ist, was er uns bedeutet. Ja, sein Leiden und Sterben am Kreuz, das damals in dieser Lukas-Passage noch vor ihm liegt, das aber im Erinnern natürlich immer ein Rückblick ist an das Leiden und Sterben von Jesus Christus für unsere Schuld. Und das ist nämlich der zweite Punkt, an den das Abendmahl uns erinnert, nämlich an unsere Schuld. Und das ist auch ganz bewusst von Jesus so gesetzt. Unsere Schuld ist es, die Jesus Christus ans Kreuz gebracht hat. Es waren nicht die Römer, die ihn angekreuzigt haben oder die Juden, die ihn verraten haben oder Judas, der ihn verraten hat oder Petrus, der ihn verleugnet hat. Es war letztlich unsere Schuld. Das war der wahre Grund, warum Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist und stellvertretend für unsere Schuld unschuldig gestorben ist. Und deswegen, und das ist ganz, ganz wichtig, wir werden noch über die Exklusivität des Abendmahls sprechen, aber es ist ganz wichtig, dass das erstmal deutlich wird. In dem Abendmahl denken wir nicht nur an Jesus und was er uns bedeutet und was er für uns getan hat. Wir denken auch an uns, nämlich daran, dass wir es waren, die Jesus Christus ans Kreuz gebracht haben. Unsere Schuld war es. Es ist immer, das Abendmahl zu feiern, ist immer ein Schuldbekenntnis. Dass wir bekennen, wir schaffen es nicht allein, den Weg zu Gott zu ebnen. Wir schaffen es nicht allein, unsere Schuld irgendwie wieder gut zu machen. Wir schaffen es nicht allein, aus eigener Kraft bessere Menschen zu werden. Wir schaffen es nicht allein, dieses Leben, das Gott eigentlich für jeden von uns hat, diese guten Absichten, die er in uns hineingelegt hat, als er uns schuf, diese guten Absichten zu verwirklichen. Das schaffen wir nicht allein, aus eigener Kraft. Das Abendmahl erinnert uns daran, dass es unsere Schuld ist, die Jesus ans Kreuz gebracht hat und dass wir allein aus Gottes Gnade leben können. Und deswegen ist das, glaube ich, auch eine sehr gute Tradition, dass man vor dem Abendmahl über das Thema Beichte nachdenkt. Beichte ist ja auch eine geistliche Übung. Wir haben schon darüber gesprochen, also falls ihr euch nicht mehr erinnert oder nicht dabei wart, wir haben das bei YouTube, glaube ich, auf unserem Kanal, auch auf der Website kann man das nachhören. Ich meine, Eugen hatte vor einigen Wochen hier diese Predigt gehalten zum Thema Beichte, eine wichtige geistliche Übung. Und es ist eine gute Tradition, dass wir die Beichte quasi davor setzen, weil es im Abendmahl bekennen wir ja das, was wir in der Beichte getan haben, nämlich, dass wir unsere Schuld bekannt haben, dass wir erkannt haben, wir können uns selbst nicht retten. Und schaut mal, was der Apostel Paulus macht. Jetzt kleiner Sprung zum 1. Korintherbrief. Da ist es nämlich so, dass nachdem er die Einsetzungsworte gelesen hat, hat er auch nochmal etwas sehr Ermahnendes für die Korinther bereit. Nicht jedes Mal, beim Abendmahl lesen wir es, aber heute schauen wir es uns nochmal gründlich an. Hier sehen wir, also was sagt der Paulus? Wer also unwürdig, das heißt in einer unwürdigen Art und Weise, von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein an Leib und Blut des Herrn. Also der macht sich schuldig an Jesus Christus und dem, was er für uns getan hat. So, was ist da los? Der Mensch aber prüfe sich selbst, sagt Paulus, und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selbst zu welcher Leib es ist, der isst und trinkt, Entschuldigung, sich selbst zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch, sagt Paulus, und nicht wenige sind entschlafen. Entschlafen ist ein Ausdruck für Menschen, die gestorben sind, nachdem sie an Jesus Christus gläubig geworden sind und dann natürlich aufwachen in der neuen Welt, nämlich im Himmel bei Gott. So, er sagt, nicht wenige sind schwach, krank und sogar gestorben, also entschlafen. Wenn wir uns selbst richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir nicht verdammt, sondern gezüchtigt, auf dass wir nicht samt der Welt verdammt werden. Also Paulus, der hatte einige Hühnchen mit den Korinthern zu rupfen und eins davon ist, dass sie sich beim Abendmahl völlig daneben benommen haben und wir werden gleich noch uns anschauen, was da genau alles so schiefgelaufen ist, aber wir merken hier etwas, wo Paulus sagt, Leute, ihr könnt da nicht einfach so hin, ihr könnt nicht einfach so am Abendmahl teilnehmen. Natürlich hat Jesus alles für euch getan, aber denkt auch mal darüber nach, was ihr getan habt. Ja, es ist wichtig, sich selbst zu prüfen und das, die Betonung liegt hier auch auf sich selbst prüfen. Ja, es geht nicht darum, dass ich jetzt gucke, oh, ist der Peter denn würdig genug, am Abendmahl teilzunehmen? Also letzte Woche hat er mich noch schief angeguckt und irgendwie so und ich weiß es nicht. Nee, wir gucken nicht bei den anderen, ob sie würdig sind, sondern wir gucken bei uns selbst. Wir prüfen uns selbst, ob unser Leben und unser Glauben und unser Bekennen, was wir im Abendmahl ausdrücken, wirklich auch Substanz hat in unserem Leben. Es geht darum, dass wir bekennen, wo wir schuldig geworden sind. Und ich denke, wir alle werden in vielfacher Art und Weise an Gott und auch an unseren Mitmenschen schuldig. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch innehalten vor dem Abendmahl und über die Beichte nachdenken, nämlich dieses Bekennen. Dass wir Gott um Vergebung bitten für unsere Schuld, dass wir uns bewusst machen, dass wir aus seiner Vergebung leben. Und da ist kein Platz für Stolz. Da ist auch kein Platz für Neid. Es ist wichtig, dass wir dort, wo wir an anderen Menschen schuldig geworden sind, nach Möglichkeit natürlich, gehören ja immer zwei dazu, auch dort den Frieden suchen, dass wir vielleicht die Aussprache suchen, dass wir Versöhnung anstreben, dass wir um Vergebung bitten und Vergebung auch aussprechen. Es ist wichtig und ich möchte euch wirklich ermutigen, wenn ihr heute hier sitzt und sagt, ich glaube, ich habe da noch Sachen zu besprechen, dann möchte ich euch ermutigen, dass ihr vielleicht jetzt sofort der Person eine Nachricht schreibt und sagt, ich glaube, wir müssen reden oder können wir mal reden oder lass uns da nochmal drüber sprechen oder es tut mir leid, ich möchte gerne darüber reden oder ich möchte mich entschuldigen. Ja? Dass wir das aber auch dann nach dem Abendmahl tun, denn es ist so wichtig, dass wir uns selber prüfen, dass wir uns bewusst machen, nicht nur, dass Jesus, was Jesus für uns getan hat, sondern dass wir uns auch bewusst machen, dass wir wirklich aus seiner Gnade allein leben und wir damit nicht zum Ausdruck bringen, wie toll und wie heilig wir sind, sondern ganz im Gegenteil, dass wir damit zum Ausdruck bringen, dass wir wissen, dass wir es nicht wert sind, dieses Abendmahl zu uns zu nehmen, sondern dass wir einzig und allein von der Gnade Gottes leben. Aber, und das ist mir so wichtig, hier an dieser Stelle zu betonen, und deswegen lesen wir diese Passage auch nicht jedes Mal vor dem Abendmahl, weil der Teufel, wenn er uns nicht so rumkriegt, dann versucht er uns andersrum klein zu kriegen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, und vielleicht gibt es den einen oder anderen hier auch in der Mitte, dass man auch ein überempfindliches Gewissen haben kann. Ja, und wenn dann, ich weiß das noch aus meiner Jugendzeit, ne, wenn dann sehr eindringlich dieser Aspekt der Selbstprüfung betont wurde vor dem Abendmahl, wisst ihr was? Jedes Mal ist mir irgendwas eingefallen. Irgendwas, wo ich, ob das jetzt wirklich schlimm war oder nicht, ja, wo ich vielleicht meine Schwester schief angeguckt habe oder meinem Bruder irgendwie ein freches Wort gesagt habe. Und wisst ihr, der Teufel hat dann versucht, mein feines Gewissen dazu zu benutzen, um mich vom Abendmahl fernzuhalten. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch jetzt gerade hier wieder passiert. Ja, dass dir jetzt in dem Moment einfällt, ah Mist, ich habe versagt. Und wisst ihr, was Jesus und Paulus tun? Sie sagen nicht, und siehst du, dann darfst du nicht am Abendmahl teilnehmen, sondern Paulus sagt, er prüfe sich selbst und so esse er. Wisst ihr, es ist wichtig, dass wir uns dann die Zeit nehmen, Gott um Vergebung zu bitten. Das ist das Wichtigste, dass wir erkennen, ja, ich habe versagt. Es war falsch. Und es ist wichtig, vielleicht auch schon mal zu signalisieren, dass man das auch wieder gut machen will und dem auch nachzugehen. Aber das soll uns nicht vom Abendmahl abhalten. Hier am Abendmahl nehmen nicht nur heilige Menschen teil, die nie etwas falsch gemacht haben. Das wäre scheinheilig. Hier am Abendmahl nehmen nur Sünder teil, die sich zu Jesus Christus bekennen und die sagen, ich bekenne mich zu meiner Schuld und ich bekenne mich zu Jesus Christus, der für meine Schuld gestorben ist. Ja, es ist wichtig, dass wir Dinge wieder gut machen und dass das Abendmahl uns daran erinnert, dass wir noch auf dieser Welt sind und uns vielfältig verfehlen. Aber das soll uns nicht davon abhalten, das Abendmahl zu feiern. sondern es soll uns dazu hinbringen, dass wir ganz bewusst auch immer wieder die Versöhnung mit unseren Brüdern und Schwestern suchen und dass wir vor allen Dingen immer wieder auch unsere Schuld vor Gott bekennen. Also eine herzliche Einladung und auch eine Warnung. Lasst euch da nicht von Gott, vom Teufel hinters Licht führen. Ja, wenn dir etwas eingefallen ist, bekenne es vor Gott. Vielleicht kannst du schon mal ein Signal setzen in die betreffende Person und sagen, hey, wir müssen reden, ich möchte mich entschuldigen oder es gibt da etwas, das ich gerne mit dir besprechen möchte, sofern das halt möglich ist. Ich weiß, manche Beziehungen sind so verfahren, wo man einfach gar keine Möglichkeit hat, wo die Person abblockt und keine Versöhnung, keinen Frieden sucht. Da sind wir, glaube ich, auch dann frei zu sagen, sofern es an uns liegt, wollen wir mit allen Menschen in Frieden leben. Aber das soll uns nicht vom Abendmahl festhalten, sondern das soll uns erst recht zum Abendmahl hinführen. Also, wir prüfen uns selbst, wir bekennen unsere Schuld vor Gott, wir suchen Versöhnung, wo das geht, mit unseren Mitmenschen und dann feiern wir das Abendmahl. Nicht als perfekte Menschen und nicht als Gutmenschen, die besser sind als andere, sondern als Menschen, die sehr wohl wissen, dass wir schuldig sind vor Gott und voreinander und dass wir nicht in der Lage sind, unsere Sünde und unsere Schuld selbst wieder gut zu machen, sondern dass Jesus das für uns getan hat. Deswegen feiern wir hier gemeinsam das Abendmahl, okay? Wir prüfen uns selbst und dann essen wir mit Freude und nehmen teil an dem, was Jesus uns als Heilsgeschenk, als Heilszeichen gegeben hat, nämlich, dass er es ist, der das macht. Wisst ihr, was auch wichtig ist? Jesus, was macht er mit Judas? Lass uns das nochmal anschauen. Lukas, Kapitel 22, da ist es so, dass Jesus direkt, nachdem er die Einsetzungsworte gesprochen hat, sagt, siehe, die Hand meines Verräters ist mit mir am Tisch. Denn der Menschensohn geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, doch wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Und dann fangen die Jünger an, die wissen nämlich gar nicht, die können sich das gar nicht vorstellen, wisst ihr? Die haben scheinbar 3 Jahre in so einer scheinheiligen Blase gelebt, ja, wo sie gedacht haben, wir sind alle ganz okay. Gott könnte eigentlich ganz zufrieden mit uns sein. Und dann auf einmal wird ihnen bewusst, ups, es gibt Sünde in unserer Mitte. Jesus, er spricht das aus, er spricht das an. Und sie fangen dann an, untereinander zu fragen, wer es wohl wäre unter ihnen, der das tun würde. Und ich lese mal nicht weiter, aber danach streiten sie sich auch noch, wer der Größte ist und so weiter. Also das wird wirklich skurril an diesem Abend, was da alles passiert, bevor Jesus das tut. Die Jünger, die peilen hier auch nicht so richtig. Ja? Und Jesus, er macht dem Judas auch keinen Vorwurf. Der Judas ist mit am Tisch. Er feiert mit das Abendmahl. Und wisst ihr, das Problem des Judas war nicht, dass er Jesus verraten hat. Jesus sagt selbst, das ist so gekommen, weil es so kommen musste. Ja, irgendwer musste das quasi tun. Ja, das Problem des Judas war nicht, dass er Jesus verraten hat, sondern dass er danach nicht wieder zu Jesus gekommen ist, um Vergebung zu empfangen. Da sehen wir nämlich auch den großen Unterschied zu Petrus, der Jesus auch verleugnet in dieser Nacht. Und Jesus sagt ihm das auch voraus. Und der große Unterschied ist, dass Petrus, anstatt sich selbst das Leben zu nehmen oder zu sagen, dann höre ich halt auf, dann das klappt alles nicht mit mir. Er kommt wieder zu Jesus und er bekommt wieder die Vergebung. Das ist der große Unterschied. Jesus, er lädt nur Sünder ein, auch Judas, auch seine Verräter, weil es anders gar nicht geht. Wir alle sind schuldig geworden vor Gott und voreinander. Und in dem Abendmahl bekennen wir das auch. Das ist das, der Aspekt des Gedächtnismahls. Wir denken an Jesus und wir denken an unsere eigene Sündhaftigkeit und Schuld. Und so feiern wir das Abendmahl. Der zweite Aspekt, der hat mit Liebe zu tun. Es geht da um das Abendmahl als Liebesmahl. Es gibt ein Evangelium, nämlich das Johannesevangelium, das wirklich der größte Teil des Johannesevangeliums beschreibt diesen einen Abend. Wisst ihr, was Johannes nicht beschreibt? Ist die Einsetzung des Abendmahls. Ich habe keine Ahnung warum, vielleicht weil die anderen es schon 3-mal gemacht haben und er gesagt hat, dazu kann ich nichts Neues mehr sagen. Aber wisst ihr, was Johannes beschreibt in dieser langwierigen, umfassenden Beschreibung dieses Abends? Er beschreibt, wie Jesus, bevor er das Abendmahl mit ihnen feiert, die Jünger, die da so großkotzig am Tisch sitzen mit schmutzigen Füßen, weil keiner sich so richtig getraut hat, diesen Job eines Dieners zu machen und den anderen die Füße zu waschen. Jetzt sitzen die da alle mit schmutzigen Füßen und dann wird Jesus aktiv. Er holt sich eine Schüssel, ja, er zieht quasi den Rock hoch, ja, macht sich bereit Er holt sich ein Handtuch und dann fängt er an, den Jüngern die Füße zu waschen. Und als er zu Petrus kommt, sagt Petrus: Jesus, das geht jetzt aber gar nicht. Ja, ich müsste ja dir die Füße waschen, aber du doch nicht mir, das geht nicht. Und da sagt Jesus: Sorry, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du hier keinen Platz. Ich sage es mit meinen Worten. Und dann sagt Petrus: Ja, dann auch, dann kannst du mir auch den Kopf waschen. Ja? Und was Jesus hier macht, und er fasst es dann in diesen Worten zusammen, er sagt: Ich gebe euch ein neues Gebot. Feiert das Abendmahl. Nee. Also bei Johannes, wie gesagt, keine Erwähnung des Abendmahls. Ui. Und der Computer stürzt ab. So. Sondern, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und Jesus, wie gesagt, er wäscht ihnen die Füße. Es, 3,5 Jahre hat er sie ertragen mit allen Auf und Abs. Er weiß, was noch auf ihn zukommt, dass er jetzt am Kreuz für sie sterben wird. Und er weiß auch, ja, es gibt da auch diese ganzen Missverständnisse von wer ist der Größte und so weiter. Die werden auch alle noch an diesem Abend ausgehandelt. Und er sagt: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt. Daran wird jeder erkennen, sagt Jesus, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist die Betonung von Johannes. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir diesen Aspekt des Abendmahls nicht vergessen. Es geht nicht nur um unsere Schuld. Das ist nicht nur ein juristischer oder sakraler Akt hier, sondern es ist ein Liebesangebot Gottes an uns. Gemeinsames Essen wurde zu einem Kennzeichen der ersten Christen. Und wir haben ja auch schon in der Reihe über Gemeinschaft gesprochen. Also da kann ich jetzt auch nicht alles wiederholen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dieser Aspekt der Liebe, dieser Aspekt der Gemeinschaft, auch gerade zu Tisch, ist ein genuin christlicher, den Jesus hier einführt. Und wichtig ist, es geht hier nicht darum, dass wir Gemeinschaft haben mit den netten Leuten in unserem Leben, die wir mögen. Ja, die uns bestätigen in unserem Tollsein, die, mit denen wir wirklich sehr schön plaudern können, wo wir dann total voller Energie aus diesem Abend rausgehen und sagen: Wow, was für tolle Menschen. Jesus erstiftet das Abendmahl ganz sichtbar, um deutlich zu machen, dass gerade dort, wo Menschen eigentlich gar nichts miteinander gemeinsam haben, die ganz verschieden sind, dass sie verbunden werden, dass sie zu einer neuen Familie werden. Und ich meine, es ist ja auch heute leider nicht mehr immer gegeben, dass Familien zusammen am Tisch gemeinsam ihr Familienleben leben. Aber wenn wir an eine perfekte Familie denken, dann wird das wahrscheinlich genau dieses Bild sein. Eine Familie, die liebevoll und friedlich zusammen an einem Tisch sitzt und gemeinsam einfach eine schöne Zeit hat. Am besten auch noch mit einem offenen Tisch, wo Freunde dazukommen können, wo Fremde auch dazukommen können, wo einfach jeder herzlich willkommen ist und es nicht nur ein nettes Zusammensein am Sonntag ist, sondern wirklich, wo man den Alltag miteinander lebt und füreinander da ist. Jeder hängt mal durch, jeder wird mal durchgetragen und wir einander brauchen. Das ist das Bild des Abendmahls als Liebesmahl, das Jesus hier einführt und zeigt. Und ja, in der Kirchengeschichte haben sehr viele schlaue Menschen sich die Köpfe darüber eingeschlagen, was denn die Realpräsenz von Jesus Christus beim Abendmahl bedeutet. Realpräsenz heißt, wie wird sichtbar, dass Jesus zwar unsichtbar, aber doch anwesend ist beim Abendmahl. Ich möchte diesen Streit ein für alle Mal beenden, okay? Und zwar mit einem ganz einfachen Bibelwort. Ja, manche glauben ja, das wäre irgendwie geheimnisvoll, wenn hier der Priester irgendwelche Worte spricht, dann wird auf einmal aus dem Brot der Körper von Jesus, schmeckt zwar nicht so, sieht auch nicht so aus, ist aber trotzdem Körper von Jesus, und der Traubensaft oder Wein wird dann irgendwie auf ominöse Weise zu Blut von Jesus. Das ist so, ich sag mal, ganz knapp zusammengefasst die katholische Sicht der Dinge. Luther hat gesagt, nee, das geht so nicht. Jesus ist zwar irgendwie unsichtbar da gegenwärtig, aber das wird jetzt nicht wirklich verwandelt. Und dann hat Zwingli, der Reformator aus der Schweiz, gesagt, das ist doch alles Quatsch. Also wenn man da grammatikalisch sauber an den Text rangeht, dann versteht man sofort, das ist hier Symbolsprache. Dieses ist heißt nicht, dass das wirklich das dann wird, sondern dass das natürlich einfach nur symbolisch dafür steht, nämlich für den Leib und für das Blut Jesu Christi. Und die Täufer haben sich dem auch eigentlich weitestgehend angeschlossen. Und was wir vergessen haben, ist das, was Jesus selbst gesagt hat. Jesus hat nämlich an anderer Stelle gesagt, im Matthäusevangelium, das kommt gleich noch, also im Matthäusevangelium hat Jesus gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, und jetzt kommt Realpräsenz, da bin ich mitten unter ihnen. Also die Realpräsenz von Jesus Christus zeigt sich nicht in Brot und Wein, sondern die zeigt sich in uns, wenn wir im Namen von Jesus Christus versammelt sind und gemeinsam das Abendmahl feiern zum Beispiel. In uns wird die Gegenwart von Jesus Christus sichtbar. Hoffentlich in der Liebe, die wir zueinander haben, dass die Menschen, wenn sie hier in diesen Raum kommen, etwas davon spüren und sagen, die sind irgendwie anders. Hier ist so eine Liebe, hier ist so ein Frieden da. Die sind so verschieden. Auf der Straße weiß ich nicht, ob ich die zusammengebracht habe, aber wenn ich die jetzt so miteinander erlebe, dann merke ich, da ist eine Liebe untereinander. Und ich hoffe, dass das Abendmahl, wenn wir es heute feiern, diese auch die Gegenwart von Jesus Christus real sichtbar macht. Und ich möchte aber auch ermutigen, dass wir diese reale Tischgemeinschaft nicht nur beim Abendmahl feiern, sondern dass wir sie wirklich auch ganz real in unseren Familien feiern, in unseren Hauskreisen, in unseren Gebetskreisen, in unseren Nachbarschaften, egal wo ihr seid. Tischgemeinschaften sind das mächtigste Werkzeug und das der klarste Beweis dafür, für die Gegenwart von Jesus Christus. Und nein, dafür müssen wir gar nicht mal das Abendmahl feiern, sondern wir müssen einander einfach mit Liebe begegnen, gerade gegenüber den Menschen, die es vielleicht nicht so gut haben wie wir, denen es nicht so gut geht, Menschen, mit denen wir vielleicht, die eher am Rande stehen, Menschen, die sich einsam fühlen, Menschen, die vielleicht verachtet werden von anderen, sie mit hineinzunehmen und mit an den Tisch zu holen, das ist, was das Liebesmahl symbolisch zum Ausdruck bringt. Ich möchte euch echt ermutigen, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, sucht nach Möglichkeiten, solche Liebesmähler anzubieten. Dafür müssen wir nicht das Abendmahl feiern. Ja, auch. Ich hoffe, dass es auch in unserem Abendmahl sichtbar wird, sondern auch in unseren alltäglichen Gemeinschaften, wenn wir zu Tisch sitzen, dass wir nicht alleine nur vor uns hermampfen, vor dem Bildschirm oder vor dem Smartphone, was ja heute, glaube ich, die Realität wahrscheinlich für die allermeisten Mahlzeiten in unserer Gesellschaft ist, sondern dass wir ganz bewusst unseren Blick heben, unsere Gedanken öffnen und schauen, wen kann ich einladen, mit wem kann ich zusammen essen und damit auch diese Gemeinschaft erleben, die Jesus hier zeichnet, wenn er seine Jünger dazu einlädt. Ich habe in meiner Kindheit eine Familie kennengelernt, die wohnte bei uns auf Nachbarschaft. Die hatte ehrlich gesagt ein ziemlich schweres Schicksal. Die sind nach Deutschland gekommen mit 6 Kindern und dann ist die Mutter an Krebs verstorben. Und die Kinder waren wirklich von bis. Also ich glaube, die Ältesten waren so im Teenageralter und der Jüngste, der war, glaube ich, noch nicht mal in der Schule. 6 Kinder ohne Mutter. Der Vater hat im Krankenhaus gearbeitet, was das Zeug hielt. Und wisst ihr, was diese Familie gekennzeichnet hat? Es war nicht die Trauer über den Verlust der Mutter. Die war natürlich auch immer wieder auch sichtbar. Sondern das war eine unglaubliche Tischgemeinschaft. Wenn die aus der Schule kamen, wer zuerst kam, der fing dann an zu kochen. Dann setzte man sich da an den Tisch hin. Und diese Tischgemeinschaft, es war so wie so ein Kommen und Gehen. Ich war dann manchmal auch eingeladen, dann kam ich dazu. Und es gab immer was zu sprechen, es gab immer was zum Essen. Der eine kam, der andere ging. Man hat sich so verbunden gefühlt. Ich glaube, es gibt so viele Menschen, die durch diese Tischgemeinschaft von dieser Familie gesegnet worden ist. Die kann man wirklich, glaube ich, nicht mehr an Händen zusammenzählen, wie viele Menschen ich kennengelernt habe, die davon so tiefst beeindruckt waren. Wo man sich denkt, eigentlich ist das doch die Familie, die wirklich Hilfe und Unterstützung gebraucht hätte. Aber weil sie diese Tischgemeinschaft gelebt haben als Familie, sind sie selbst, sie haben das nicht nur selbst als Kraftquelle erlebt, sondern sie sind zu einer Kraftquelle geworden für ganz, ganz viele Menschen. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich euch auch. Wisst ihr, Paulus, er reagiert sehr empfindlich, als die Korinther selbst beim Abendmahl nicht mehr diese Liebe zum Ausdruck gebracht haben. Lasst uns hier mal diese Passage anschauen. Dies aber gebiete ich euch, sagt er, das ist kurz vor den Einsetzungsworten. Ich kann es nicht loben, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Zum Ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch und zum Teil glaube ich's. Denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, auf dass die unter euch offenbart werden, die bewährt sind. Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Und zum Ende, nach den ganzen Einsetzungsworten im Vers 33, sagt er, darum, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Hat jemand Hunger, so esse er daheim, auf dass ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Alles andere will ich ordnen, wenn ich komme. Also was ist hier schiefgelaufen? Ja, da sind die reichen Bonzen aus Korinth, ja, die haben sich dann da ein Gelage produziert und das dann Abendmahl genannt. Aber wisst ihr, wer nicht daran teilnehmen durfte? Die Sklaven. Die durften dann daneben sitzen und zuschauen. Und Paulus sagt, das ist doch nicht euer Ernst. Das ist der Wahnsinn. So isst man doch nicht das Abendmahl. Wir gehören doch alle zusammen. Wir feiern doch gemeinsam das Abendmahl. Wir machen doch hier kein Gelage. Wir versuchen doch nicht, da jemand anderen zu beeindrucken mit diesem Abendmahl. Also, das Abendmahl soll diese Liebe zum Ausdruck bringen. Dieses Liebesmahl ist aber auch exklusiv. Wie wir schon gesehen haben, Jesus, er lädt nur diejenigen ein, die ihm vertrauen und auch folgen wollen. Und Paulus ermahnt auch, die Stelle lesen wir jetzt nicht ganz, aber die könnt ihr gerne zu Hause mal lesen, im Kapitel davor, im Kapitel 10, spricht er davon, dass das Abendmahl in Konkurrenz steht zum Götzenopfer. Ja, er sagt, ihr könnt nicht das Abendmahl feiern am Sonntag und am Montag macht ihr Geschäfte im heidnischen Tempel und dort wird dann auch eine Tischgemeinschaft geführt. Das ist wie Essen am Tisch von Dämonen, sagt Paulus. Also ist das schon sehr streng. Und ich möchte uns auch selbst herausfordern. Ja, wir können nicht Jesus nachfolgen am Sonntag und hier gemeinsam das Abendmahl feiern. Das hat auch mit Selbstprüfung zu tun. Und dann am Montag ein Leben führen, das in keiner Weise die Liebe Gottes zum Ausdruck bringt. Paulus sagt, das geht nicht. Und da müssen wir uns auch selber prüfen und die Dinge gegebenenfalls angehen und ändern, sodass wirklich auch am Montag und am Dienstag und am Mittwoch und an jedem Tag der Woche die Menschen, die uns begegnen, Gottes Liebe erfahren können. Und wie gesagt, beim Abendmahl denken wir daran, dass wir das nicht aus uns können, sondern nur aus der Kraft von Jesus Christus. Und damit kommen wir zum letzten Aspekt, das beim Abendmahl wichtig wird. Und das ist das Verkündigungsmahl. Jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, dann erinnern und bekennen wir Gottes bedingungslose Liebe und Treue zu uns. Wir verkündigen aber auch unsere vollkommene Unfähigkeit, selbst die Beziehung mit Gott wieder gut zu machen. Wir verkündigen, dass Jesus und nur Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und ja, auch heute hier in diesem Raum gibt es Menschen, die das noch nicht bekannt haben. Zumindest nicht öffentlich in der Taufe. Und deswegen werden wir, wenn wir das Abendmahl hier gemeinsam feiern, auch wieder eine Trennung erleben. Eine Trennung, die vielleicht auch sehr schmerzhaft ist, weil nicht alle am Abendmahl teilnehmen können. Meine Frage ist einfach und auch zum Nachdenken in dieser Zeit für dich, wenn du nicht am Abendmahl teilnimmst, warum nicht? Was hält dich zurück? Vielleicht hast du Fragen, dann komm mit deinen Fragen, komm zu uns nach dem Gottesdienst, komm in den Hauskreis, komm zum Glaubenskurs, da sprechen wir über all diese Fragen. Lass dich taufen, bekenn deine Schuld, bitte Gott um Vergebung, beginn heute ein neues Leben mit Jesus, ein Leben in Freude und Frieden und Freiheit. 1. Korinther lesen wir diesen Aspekt nochmal betont in Vers 26, denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Mit dem Abendmahl verkündigen wir nicht nur das Evangelium, wir verkündigen nicht nur, ich bin sündiger, als ich mir jemals selbst eingestehen könnte, aber geliebt in Jesus und angenommen, mehr als ich jemals zu hoffen gewagt haben könnte. Mit dem Abendmahl verkündigen wir auch die Hoffnung, dass diese Zeit der Anfechtung, des Leidens, des noch nicht am Zielseins, dass diese Zeit ein Ende finden wird. Nämlich, wenn Jesus Christus wiederkommt. Das feiern wir auch im Advent. Der Advent erinnert uns nicht nur daran, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren gekommen ist, sondern er erinnert uns auch daran, dass er noch versprochen hat, wiederzukommen. Im Hebräerbrief, dort wird das sehr eindrücklich ausgedrückt. Ich möchte nur die letzten Vers lesen, Vers 28. So ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten. Das verkündigen wir auch jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern. Wir erinnern uns nicht nur daran, dass Gott mit unserer Vergangenheit fertig wird, sondern dass Gott auch ein gutes Ziel, eine gute Absicht mit uns in der Zukunft hat. Das letzte Kapitel der Weltgeschichte und das letzte Kapitel auch deines persönlichen Lebens, das ist schon geschrieben. Und du kannst es nachlesen in der Offenbarung. Du musst dafür weder bei TikTok gucken, noch in den Nachrichten oder sonst wo, wo du dir Informationen über die aktuellen News holst. Das letzte Kapitel ist schon geschrieben. Ihr könnt es gerne nachlesen, Offenbarung 21, 22. Relativ einfach eine Bibel zu finden, also ziemlich einfach am Ende. Ja? Und dann da zwei Kapitel zurückblättern und lesen. Und bevor wir gleich das Abendmahl gemeinsam feiern, möchte ich mit den Worten schließen, auch wieder aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 14 bis 16. Weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht mitleiden könnte mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem, wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Das wollen wir auch zum Abendmahl ausdrücken. Der schottische Theologe und Neutestamentler Marshall, der hat das so versucht, in Worte zu kleiden. Das Abendmahl ist die freudige Feier der Heilserfahrung, nicht nur Erwartung, sondern der Heilserfahrung in der Gegenwart des auferstandenen Herrn. Und so wollen wir auch gemeinsam dieses Abendmahl feiern und das Gedenken, die Liebe und auch die Verkündigung in den Zentrum rücken. Und Jesus die Ehre geben für das, was er für uns getan hat. Ich möchte die Brüder bitten, dass sie nach vorne kommen, um mir beim Abendmahl zu helfen. Und ich werde auch wieder die Einsetzungsworte lesen, die wir fast immer zu Beginn des Abendmahls dann auch lesen. Und dann wollen wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Ich lese in 1. Korinther 11 von Vers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib für euch. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. So wollen wir es auch handhaben. Ich möchte euch einladen, aufzustehen, und wir wollen für das Brot danken. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Und so wie wir jetzt diesen Leib Brot brechen wollen, so hast du dich brechen lassen für uns am Kreuz. Danke, Jesus, dafür. Ja, wir bekennen uns schuldig. Wir bekennen, dass wir es selbst nicht geschafft haben und auch nicht schaffen werden. Wir sind ganz auf deine Gnade angewiesen. Und wenn wir dieses Bekenntnis sprechen, auch mit der Teilnahme am Abendmahl, dass wir uns zu dir bekennen und zu sagen: Jesus, wir vertrauen dir, wir folgen dir. Und wir bitten dich, dass du die Liebe in uns ausgießt, dass wir sie großzügig teilen können, dass du uns von innen heraus veränderst, dass wir immer mehr die Menschen sind, die du dir gedacht hast und dass wir mit Freude auf den Tag warten können, wenn du wiederkommst und wir gemeinsam das Abendmahl wieder feiern können in deiner Herrlichkeit, wo alles Leid, der Tod, Krankheit, Sünde, all das, was uns jetzt immer wieder auch aus der Bahn wirft, zurückhält, so beschäftigt, dass wir dich aus dem Blick verlieren, dass all das weg sein wird und wir in deiner Herrlichkeit angekommen sind, an deinem Ziel. Danke, Jesus. Und wir wollen im Abendmahl auch das bekennen, dass wir darauf vertrauen, dass du mit uns an dein gutes Ziel kommst. Amen.